Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Dieser Satz stammt von Johannes Busch, dem Bruder von Wilhelm Busch. Johannes Busch war auch Theologe und Pfarrer in der Zeit des Nationalsozialismus. Also in einer Zeit, in der es nicht einfach war, Christ zu sein und christliche Werte weiterzugeben. Deswegen war er auch öfter im Gefängnis. Die Hauptsache für ihn war, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen und die Gnade zu bezeugen, die er selbst erfahren hat. Er war für viele ein Vorbild im Glauben. Die Hauptsache oder das Wichtigste im Galaterbrief ist das Evangelium, die frohe Botschaft von der Gnade Gottes. Sie wird uns im Glauben zuteil. Dafür tritt Paulus leidenschaftlich ein. Diese Errettung aus Gnade braucht keine weiteren Ergänzungen. Das haben wir vergangenen Sonntag gehört. Christus und Gesetz. Christus und irgendwelche frommen Verhaltensmuster sind nicht nötig, um vollwertig Christ zu sein. Jesus hat ein vollkommenes Opfer am Kreuz vollbracht und ich brauche es nur im Glauben anzunehmen. Das macht Paulus deutlich. Und er führt nun einige Argumente auf, um das zu bekräftigen. Nun ist das ja mit Argumenten so eine Sache. Wenn ich von etwas sehr überzeugt bin, dann kann ich mich schon gewaltig ins Zeug legen. Ich erzählte meiner Schwester einmal von einem Problem, das ich mit jemand hatte. Und um dieses Problem meinem Gegenüber klar zu machen, habe ich ihr alle Argumente gesagt, die ich aufgeführt habe, um das Problem zu lösen. Meine Schwester hat mir eine ganze Zeit lang zugehört und dann meinte sie, also Ursula, mit dir möchte ich nicht in einen Konflikt geraten. Jetzt wusste ich Bescheid. Nein, ich habe schon sehr über diesen Satz nachgedacht. Ich hatte mein Gegenüber an die Wand geredet. Paulus geht es nicht um Rechthaberei. Es geht ihm um die Wahrheit und das unverfälschte Evangelium. Das schlagkräftigste Argument ist für mich seine eigene Lebensveränderung und die Berufung in den Dienst als Apostel. Ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht, wie so eine Lebensveränderung zustande kommt und welche Auswirkungen sie hat. Der Text für die heutige Predigt steht in Galater 1, 11 bis 24. Ich lese zunächst die Verse 11 bis 15 nach der Genfer Übersetzung. Vom Saulus zum Paulus. Denn eins müsst ihr wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkündige, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte. Ich verfolgte die Gemeinde Gottes mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. Ja, was den Eifer für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk, denn ich war ein besonders leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferungen meiner Vorfahren. Doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Wer ist dieser Paulus? In der Apostelgeschichte wird er Saulus genannt, mit seinem hebräischen Namen. Nach seiner Begegnung mit Jesus nennt er sich nur noch Paulus. Vom Saulus zum Paulus ist ein geflügeltes Wort Und es wird verwendet, wenn ein schlechter Mensch sich wandelt zu einem Guten. Paulus sagt von sich selbst: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, einer Stadt in Zilizien. Das liegt in Kleinasien. Aufgewachsen bin ich in Jerusalem und unterrichtet im jüdischen Glauben. Ich hatte den besten Unterricht bei einem anerkannten Lehrer, Gamaliel. Ich kenne mich aus in dem Gesetz und in den überlieferten Schriften. Wie alle meine jüdischen Glaubensbrüder wartete auch ich auf den verheißenen Messias. Radikal bekämpfte ich die neue Lehre mit der Behauptung, Jesus sei der verheißene Messias. Ich verfolgte ihre Anhänger bis nach Damaskus. Sie mussten vernichtet werden. Mit meinem Eifer wollte ich Gott gefallen. Doch dann hatte ich mein Damaskus-Erlebnis. Jesus selbst ist mir begegnet und hat mich berufen, das Evangelium zu verkündigen. Den genauen Bericht könnt ihr in Apostelgeschichte 9 lesen. Paulus spricht davon, dass Jesus sich ihm offenbart hat. Eine Offenbarung ist der Blick ins Verborgene. Ins Verborgene zu blicken, ist nur Gott möglich und dem, welchem Gott die Augen dafür öffnet. Gott begegnet uns immer auf der Ebene, auf der wir ihn auch verstehen können. Ein Paulus brauchte ein helles Licht und eine laute Stimme, um zu begreifen, mit wem er es zu tun hatte. Wie behutsam dagegen begegnet Jesus der Frau am Jakobsbrunnen. In beiden Fällen aber haben wir die gleiche Auswirkung. Sie erkennen beide in Jesus den Sohn Gottes, den Messias. Jesus selbst hat sie das erkennen lassen. Gelegentlich habe ich mal Gespräche mit ganz unterschiedlichen Leuten. Da sagt mir jemand, auch ein bisschen spöttisch, Gott hat also mit mir noch nie geredet. Oder ein anderer, ich kapiere sowieso absolut nicht, was in der Bibel steht. Paulus sagt hier den Galatern, das Evangelium, das ich verkündige, ist nicht menschlichen Ursprungs. Das Evangelium kommt von Gott. Wer kann schon Gottes Liebe zu uns Menschen erklären? Wer kann Gnade verstehen? Das können wir nicht mit unserem Verstand erfassen. So schreibt Paulus den Korinthern: Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Unsere menschliche Art ist verwurzelt mit der Welt. Unser Denken ist weltlich. Wir verstehen Gottes Reden nicht. Evangelium kann man nicht lernen. Gott muss es mir offenbaren. Er muss praktisch den Vorhang wegziehen, damit ich verstehen kann, was er mir sagen will. Wenn ich in einem dunklen Raum die Fensterläden öffne, dann kann ich erst sehen, was in diesem Raum ist. Bildlich gesprochen muss Jesus mein Inneres erleuchten. Wer Jesus erkennen will, wer ihn verstehen will, der darf ihn bitten: Nimm mir diesen Vorhang weg. Nimm mir weg, was mich blockiert, dass ich dich erkennen kann. Ich bin überzeugt, er wird antworten. Manchmal aber verstehen wir auch sehr wohl, was Gott von uns will. Und wir wollen nicht hören. Das gilt auch uns, die wir Jesus kennen. Vielleicht sagt er: Mach den ersten Schritt zur Versöhnung und warte nicht immer, bis der andere kommt. Vielleicht sagt er, bring dein Unrecht in Ordnung, wenn du frei leben willst. Oder er weist dir einen Platz an und du willst ihn nicht verstehen. Vielleicht will er dir längst begegnen in deiner Traurigkeit und er sagt dir, vertrau mir doch endlich. Wenn ich immer meine Ohren verschließe, kann es sein, dass Gott sich auch mal zurückzieht, dass er schweigt. Ich habe da so eine Geschichte im ersten Buch Samuel gefunden. Da wird berichtet, dass es eine Zeit gab, in der es wenig Reden Gottes gab. Es gab keine Offenbarung. Das lag daran, dass man ihn nicht hören wollte. Die Menschen taten, was ihnen beliebte, und handelten grob gegen Gottes Gebote. Gott bedrängt niemanden. Er zieht sich zurück. Man braucht ein aufnahmebereites Herz, um sein Wort zu verstehen und um Gott zu erkennen. Paulus reagiert auf das Reden Jesu. Herr, wer bist du und was soll ich tun? Berichtet er selbst in Apostelgeschichte 22. Den Galatern erklärt er jetzt den Auftrag, das Evangelium unter den nichtjüdischen Völkern zu verkündigen. Luther schreibt an der Stelle, den Heiden habe ich von Jesus selbst. Er hatte diesen Plan mit mir, noch bevor ich geboren wurde. Hier beruft sich Paulus auf Jeremia. Gott sagt zu Jeremia, noch bevor ich im Leib deiner Mutter dich entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Ich habe dich zum Propheten für die Völker bestimmt. Gott ist unser Leben bekannt, noch ehe wir geboren werden. Darüber staunt David im Psalm 139. Alle Tage sind dir bekannt, noch ehe ich geboren wurde, sagt er. Gott hat mit jedem Leben einen Plan. Und diesen Plan in unserem Leben zu entdecken, gibt uns die tiefste Erfüllung, den Sinn unseres Lebens. Welche Auswirkungen hat nun die Begegnung mit Jesus auf das Leben von Paulus? Das habe ich in einem zweiten Abschnitt zusammengefasst. Ein neuer Auftrag. Er schreibt den Galatern. Als er mir nun seinen Sohn offenbarte, mir ganz persönlich, gab er mir den Auftrag, die gute Nachricht von Jesus Christus unter den nichtjüdischen Völkern zu verkünden. Daraufhin holte ich nicht erst den Rat von Menschen ein. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die schon vor mir Apostel waren. Nein, ich machte mich auf den Weg nach Arabien. Paulus beschreibt jetzt die einzelnen Stationen, an denen er war. Er war 3 Jahre in Arabien, wieder in Damaskus, Syrien und Zilizien. Erst dann ging er nach Jerusalem, um Petrus kennenzulernen. Die anderen Apostel, so schreibt er, hat er nicht gesehen, außer Jakobus, den Bruder Jesu. Rufen wir uns noch einmal in Erinnerung. Paulus muss sich verteidigen gegen den Vorwurf, sich nicht der Autorität der anderen Apostel unterzuordnen, dass er sozusagen sein eigenes Ding macht. Er bringt nun einige Argumente, um zu erklären, dass die Gnade genügt, um gerettet zu werden. Das herausragendste Argument ist seine eigene Lebensveränderung, die Gnade, die er selbst erfahren hat. Er stellt ganz klar heraus, Gott hat mir seinen Sohn offenbart, mir ganz persönlich. Er hat mein Leben umgekrempelt, mir seine Gnade geschenkt. Er hat mir einen neuen Auftrag gegeben. Nach Damaskus war er in seinem eigenen Auftrag unterwegs. Jetzt handelt er im Auftrag Jesu. Die gute Nachricht von Jesus Christus soll er auch den nichtjüdischen Völkern verkündigen. Die gute Nachricht, von Jesus gilt allen Menschen. Paulus hat sich nun nicht gleich in die neue Aufgabe gestürzt. Er war 3 Jahre in Arabien. Es wird nicht beschrieben, was er dort gemacht hat. Ich persönlich glaube, dass er die Stille gesucht hat. Die Begegnung mit Jesus war so gewaltig, dass er das erst einmal verarbeiten musste. Er war in der Schule Jesu. Jesus hat ihn verstehen lassen, was Gnade bedeutet. Paulus war sich seiner Schuld bewusst. Ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Ich bin unwürdig, ein Apostel zu sein. Vergebung der Schuld ist reine Gnade. Ich brauche dafür nichts zu tun. Ich darf sie als Geschenk annehmen. Die Gnade, die Paulus geschenkt wurde, ist nun nicht einfach die Fortsetzung seines früheren Lebens. Die Begegnung mit Jesus Christus hat ihn völlig verändert. Christsein ist Lebensveränderung. Veränderung kann recht unbequem sein. Für so manchen ist es leichter, an alten Gewohnheiten festzuhalten. Wenn Jesus aber in mein Leben hineinredet, dann zeigt er mir ziemlich deutlich, wo ich mich verändern muss. Ich kann mich darauf einlassen oder sein Reden überhören. Wenn Jesus mir Dinge zeigt, die sich verändern sollen, dann will er mich nicht beschämen. Er will mich frei machen. Er nimmt mir eine Last und schenkt mir Freude. Ich kenne Menschen, die bezeugen, Jesus hat mir die tiefe Verletzung, die ich durch Menschen erfahren habe, weggenommen. Ich kann vergeben. Mein Großvater, das habe ich schon öfter mal erzählt, war ein jähzorniger Mensch. Und seine Kinder haben das oft zu spüren bekommen. Meine Mutter erzählte mir einmal, dass sie eines Tages einen Zettel gefunden hat, auf dem stand: Heute habe ich durch Katchen, meine Oma, die hieß Katharina, den Heiland gefunden. Ich selber habe diesen Mann nur sanft erlebt. Er hat sich von Jesus verändern lassen. Ich fand es immer großartig, dass so in einer Ehe und Partnerschaft der andere ihm den Weg zu Jesus gezeigt hat. Das war einfach schön bei meinen Großeltern. Denken wir doch mal einen Augenblick darüber nach, was hat sich verändert in meinem Leben, als ich Christ wurde? Habe ich Jesus erlaubt, in mein Leben einzugreifen? Wenn das der Fall ist und geschehen ist, danken wir dem Herrn dafür. Paulus hat das Evangelium von der Gnade von Jesus selbst empfangen. Es ist identisch mit dem Evangelium der Apostel. Gott ändert sein Wort nicht. Von der ersten Gemeinde heißt es, sie blieben in der Apostellehre. Die Apostel, die Jünger Jesu, waren von Jesus selbst unterrichtet. Und sie haben mit ihm gelebt, und was sie gehört und gesehen haben, geben sie weiter. So auch die erste Gemeinde. Sie bleiben in der Apostellehre, der Gemeinschaft, dem Abendmahl und im Gebet. Das ist bis heute so. Wir feiern nachher miteinander das Abendmahl. Wir haben Gemeinschaft mit Jesus und wir haben Gemeinschaft untereinander. Im Laufe der Zeit gibt es viele Veränderungen. Die Zeit aber ändert nicht das Evangelium. Mag sein, dass sich die Gottesdienstform ändert, die Sprache, die Lieder. Die Hauptsache aber, das Zentrum der Verkündigung muss das Evangelium von der Gnade bleiben. Paulus war nicht abhängig von den Aposteln in Jerusalem. Jesus selbst hat ihn zum Apostel berufen. Er hatte den Auftrag, den nichtjüdischen Völkern das Evangelium zu bringen. Da war sich Paulus ganz sicher. Er brauchte sich nicht erst mit Menschen zu beraten. Natürlich hat er sich auch von Menschen etwas sagen lassen. Wir lesen ja in der Apostelgeschichte, dass Hananias zu ihm kam und ihm die ersten Schritte im Glauben zeigte. Er hat ihn ja auch getauft. Gelegentlich kann ein Rat von einem reiferen Christen sehr wertvoll sein. Zu viele Ratgeber können aber auch verwirren. Es ist eine große Ermutigung, wenn andere Christen meinen Weg bestätigen, auch wenn ich meines Weges sicher bin. Der Besuch von Paulus in Jerusalem geschah also nicht aus einer Unsicherheit heraus. Er war sich sicher. Trotzdem hat er den Kontakt nach Jerusalem, also der ersten Gemeinde, gesucht. Er blieb 2 Wochen bei Petrus. Ich könnte mir denken, dass er viele Fragen hatte. Und Petrus hat ihm viel aus dem Leben mit Jesus erzählt. Die anderen Apostel und Petrus standen hinter Paulus und haben ihn in seinem Amt bestätigt. Die letzten 3 Verse habe ich unter dem Abschnitt zusammengefasst: Gott allein die Ehre. Die christlichen Gemeinden in Judäa hingegen kannten mich damals noch nicht persönlich. Das Einzige, was sie immer wieder hörten, war: Der, der uns früher verfolgte, verkündet jetzt das Evangelium. Er tritt für den Glauben ein, den er damals auszurotten versuchte. Und sie priesen Gott für das, was mit mir geschehen war. Dazu gibt es nicht mehr viel zu sagen. Die Begegnung mit Jesus hat Paulus verändert. Er hat sein Leben von nun an in den Dienst Gottes gestellt. Alle, die sein Zeugnis gehört haben, haben Gott gedankt und ihm die Ehre gegeben. Im Himmel bricht Jubel aus, wenn ein Mensch zu Jesus findet. Und wir dürfen uns auch auf der Erde mitfreuen. Freuen wir uns doch mit und aneinander, dass wir Jesus gefunden haben. Sehen wir nicht zuerst auf das, was noch nicht so in Ordnung ist. Mein Bruder, meine Schwester lebt genauso von der Gnade wie ich. Wenn wir uns gegenseitig mit der Brille der Kritik betrachten, dann läuft ganz schnell so ein geistliches, ja manchmal sogar übergeistliches Raster ab. Wir sehen nur beim anderen, was noch erlösungsbedürftig ist. Trauen wir Jesus ruhig zu, dass er sich darum kümmert. Eine Gemeinde wird farblos und stumpf, wenn sie gesetzlich ist. Freude dagegen ist einladend, ist ansteckend. Ich wünsche mir, dass wir hier einladend sind und bleiben. So hat unsere Gemeinschaft, unsere Gemeinde Ausstrahlungskraft. Amen.